heute Morgen mit dem Thema, woher kommt die Bibel? Es geht um die Frage, was können wir wissen über die Entstehung der Bibel? Ich beginne ganz von unten. Also verständlich für jeden, der auch kaum Kontakt mit der Bibel hat. Wie ist die Bibel aufgebaut? Wir haben grundsätzlich zwei Teile in der Bibel. Der erste Teil, das Alte Testament, ist eine Sammlung von 39 Büchern. In unseren deutschen Bibeln 39 Bücher, und die wurden geschrieben von der Zeit von Mose, 1606 vor Christus, bis zu dem letzten alttestamentlichen Propheten Malachi, um 420 vor Christus. Durch das ganze Alte Testament hindurch zieht sich ein zentrales Thema wie ein roter Faden hindurch. Es ist die Verheißung. Der Messias, der Erlöser der Welt, wird kommen. Vor 2000 Jahren kam Jesus Christus. Er erfüllte durch sein Kommen über 300 Prophezeiungen auf den verheißenen Erlöser, den Messias, hin. Seine Nachfolger schrieben den zweiten Teil der Bibel, das Neue Testament, eine Sammlung von 27 Büchern, geschrieben in der Zeit zwischen 32 und 100 nach Christus. Und zwar zieht sich da ein zentrales Thema durch, wie ein roter Faden, die Erfüllung. Der Messias ist gekommen. Dieses Alte und Neue Testament beschreibt die ganze Geschichte der Welt. Und zwar von 1. Mose, dem ersten Buch, bis zur Offenbarung, dem letzten Buch. Und zwar beginnt der Zeitstrahl mit der Erschaffung der Welt. 1. Mose 1,1: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und erstreckt sich bis ans Ende des Kosmos, wenn Gott nach der Verheißung in der Offenbarung, Kapitel 21, eine neue Schöpfung ins Dasein rufen wird. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das alles ist beschrieben im Alten und im Neuen Testament, wobei Jesus Christus das Zentrum bildet, der Messias, der eben die Verheißung aus dem Alten Testament erfüllt hat, wie das im Neuen Testament beschrieben wird. Zu den Sprachen, zu den Ursprachen der Bibel. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch abgefasst. Einige Abschnitte, insbesondere im Buch Esra und im Buch Daniel, wurden auf Aramäisch geschrieben. Ursprünglich auf Aramäisch. Aramäisch schreibt sich mit den gleichen Buchstaben wie Hebräisch, aber es ist eine andere Sprache, nicht ein Dialekt, eine andere Sprache, aber eng verwandt mit Hebräisch. Das Neue Testament wurde durchgängig aufgeschrieben auf Griechisch. Wie angedeutet, ist die Bibel eigentlich eine Bibliothek. Schauen wir uns das Alte Testament genauer an. Wie gesagt, geschrieben von Mose, 1606 vor Christus. Das ist die Datierung des Auszugs aus Ägypten nach strenger biblischer Chronologie. Bis auf Malachi, circa 400, 420 vor Christus. In unseren deutschen Bibeln sind das 39 Bücher. Sie wurden geschrieben während 1200 Jahren von circa 30 verschiedenen Schreibern. Und diese Schreiber waren Könige, Staatsbeamte, Hirten, Musiker und so weiter und so fort. Ich habe ja gesagt, in unseren deutschen Bibeln sind es 39 Bücher. Das hängt damit zusammen, ich habe das so betont, weil in der hebräischen Bibel sind es weniger Bücher. Und zwar wurden gewisse Bücher in den Übersetzungen aufgeteilt. Zum Beispiel das Buch der Könige wurde aufgeteilt in erste und zweite Könige. Da steht genau das Gleiche drin. Nur will ich sagen, das eine Buch wurde dann in zwei Bücher aufgeteilt. Oder auch für Chroniker ist das das Gleiche. In der deutschen Bibel hat man erste und zweite Chroniker. In der ursprünglich hebräischen Bibel war das nur ein Buch. Nun, eine Übersicht über das Alte Testament. Und zwar sieht man bei dieser Übersicht auch die Reihenfolge der Bücher ist in der hebräischen Bibel anders als in den deutschen Bibeln üblich. Aber das hat keine Auswirkungen auf die Bedeutung, den Inhalt. Es ist eben so, dass man in den deutschen Übersetzungen die Reihenfolge der Bücher übernommen hatte, wie sie in der ältesten Bibelübersetzung verwendet wurde. In der Septuaginta, das ist die Übersetzung, die im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten von Juden vorgenommen wurde, vom ganzen Alten Testament, auf Griechisch. Aber in der hebräischen Bibel haben wir als ersten Teil die Tora, das Gesetz Moses, bestehend aus 5 Büchern, genauso wie auch in der deutschen Übersetzung. Dann kommt der zweite Teil, die Propheten, hebräisch Nevi'im. Und zwar wird hier unterteilt zwischen den vorderen Propheten und den hinteren Propheten. Zu den vorderen Propheten gehören die Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige. Deutsche Leser sind überrascht, aber das sind doch keine Bücher der Prophetie, das sind doch Bücher, die die Geschichte erzählen. Jawohl, aber sie wurden eben von Propheten geschrieben. Und darum werden diese Bücher eben vordere Propheten genannt. Dann kommen die hinteren Propheten, das sind die Bücher Jesaja, Jeremia, Hesekiel und auch die 12 kleinen Propheten. Sie sehen, das sind nun die Bücher, die man im engeren Sinn als Propheten bezeichnet, weil es hier um sehr viel Voraussage der Zukunft geht. Und dann der dritte Teil heißt im Hebräischen Ketuvim. Das sind die Schriften. Und zwar gehören dazu das Buch der Psalmen, dann Sprüche, Hiob, Hohes Lied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther, Esra, Nehemia und Chronika. Dieser Teil wird manchmal auch genannt die Psalmen, weil es normal ist in der hebräischen Bibel, dass das Buch der Psalmen am Anfang dieses dritten Teils steht. Nun ist Folgendes zu beachten. Das Buch Daniel gehört in den heutigen gedruckten hebräischen Bibelausgaben zu dem dritten Teil, zu den Ketuvim. Aber wir haben Hinweise, dass man ursprünglich das Buch Daniel unter den Propheten angereiht hatte. Und zwar ist es so, dass in Qumran, in der Handschrift, die man nennt 4Q 174, 4Q bedeutet Qumran, Höhle Nummer 4, von den 11 Höhlen in Qumran. Höhle Nummer 4, Handschrift Nummer 174. Das sogenannte Florilegium, und da wird Daniel erwähnt, Daniel der Prophet. Und auch der Herr Jesus im Neuen Testament, in Matthäus 24, Vers 15, spricht über Daniel der Prophet. Und es ist so, im Buch Daniel wurde das Kommen des Messias angekündigt. Gut, das ist nichts Besonderes. Das findet man in vielen anderen prophetischen Büchern des Alten Testaments auch. Aber im Buch Daniel wurde der genaue Zeitpunkt angekündigt. Und wenn man diese Jahrwochenprophetie aus Daniel 9 durchrechnet, kommt man auf das Jahr 32 nach Christus. Also genau auf die Zeit, als Jesus Christus als Fürst einritt nach Jerusalem. Und dann sagt Daniel 9, und danach wird der Messias ermordet werden. 5 Tage nach dem Einritt als Fürst wurde er gekreuzigt. Nun, im orthodoxen Judentum, in dem man zum Schluss kam, Jesus von Nazareth ist nicht der Messias gewesen, stellte diese Passage in Daniel 9 ein Riesenproblem dar. Und zwar so schlimm, dass einer der größten Rabbiner des Judentums, Moshe ben Maimon, im Mittelalter in seinem Brief an eine Gemeinde in Jemen, Igeret HaTeman, der jemenitische Brief, gemahnt hat, man soll diese Zahlen im Buch Daniel nicht nachrechnen, weil man sonst die Einfachen im Volk zu Fall bringt, wenn man feststellt, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Ja, und so stellt das Buch Daniel ein großes Problem dar, und um das eben etwas zu umgehen, hat man offensichtlich das Buch Daniel aus dem Prophetenteil in den hinteren Teil, in die Ketuvim, könnte sagen, verbannt. Ja? Jetzt ist Folgendes. Wir haben also im Gesetz Mose, in der hebräischen Bibel, 5 Bücher. Und nun, die Neviim, die Propheten, bestehen mit Daniel aus 20 Büchern. Ohne Daniel 19. Und die Schriften, die Ketuvim, bestehen aus 10 Büchern. Aber mit Daniel hätten wir 11 Bücher. Ja, sieht man, es gibt diese nicht gerade harmonischen Zahlen 5, 19, 11. Aber wenn man Daniel wieder an den richtigen Platz rückt, in der Reihenfolge, dann hat man schön 5. Und dann für die Propheten das 4-fache von 5, 20. Und für die Ketuvim das 2-fache von 5, 10. Die 5 Bücher Mose wurden also von Mose verfasst, und zwar ab dem Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus, ab dieser Epoche, und dann auch während der Wüstenwanderung. Das 2. Buch Mose wurde geschrieben nach dem Auszug aus Ägypten, und dann auch das 3., das 4. und das 5. ganz am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung. Nach dem Auszug aus Ägypten gab Gott Israel das Gesetz. Zunächst am Sinai, am Horeb in der Wüste, die 10 Gebote. Aber diese 10 Gebote aus 2. Mose 20, die waren nur die Zusammenfassung von all diesen Hunderten von Geboten, die man in 2., 3., 4. und 5. Mose findet. Diese Gabe des Gesetzes in der Sinai-Wüste wurde begleitet von enormen Zeichen und Wundern, die Mose getan hatte. Schon in Ägypten, aber dann auch während der Wüstenwanderung. Israel erlebte ganz gewaltige, übernatürliche Wirkungen des ewigen Gottes. Und diese Zeichen und Wunder haben Mose als wahren Propheten des Gottes, der Israel aus Ägypten befreit hatte, ausgewiesen. Und darum war es für Israel völlig selbstverständlich, alle diese 5 Bücher Mose als Gottes Wort zu empfangen. Es kommt dazu, Mose hat auch Psalm 90 geschrieben. Wenn Sie in Ihre Bibel aufschlagen, Psalm 90, dann wird dort im Titel, und zwar im hebräischen Grundtext gesagt, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Und dieses Gebet handelt von den Nöten der Wüstenwanderung. 1606 bis 1566. Also dieser Psalm wurde Israel auch gegeben, man kann sagen, als der älteste Psalm. Und das Buch Hiob wurde auch von Mose an Israel übergeben. Und das mit einem sehr wichtigen Grund. Das Buch Hiob handelt von einer Person, die im Lande Uz, das ist heutiges Südjordanien, gelebt hatte. Und zwar in den Jahrhunderten nach der Sintflut, am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Also einige Jahrhunderte vor dem Auszug aus Ägypten. Und dieses Buch beschreibt diesen Mann, der selbstverständlich keinen Bezug hatte zum Volk Israel. Das auserwählte Volk Israel gab es gar noch nicht. Aber dieses Buch beschreibt diesen Mann als einen gottesfürchtigen, gerechten, gottwohlgefälligen Mann. Und das war für Israel eine ganz wichtige Warnung. Denkt nicht, ihr seid die Einzigen. Nur weil Gott euch als Volk auserwählt und aus Ägypten befreit hat, Gott kann aus allen Völkern Menschen berufen, die ihm nachfolgen, im Glauben leben und ihm mit Gottes Kraft ein gottwohlgefälliges Leben führen. Also das waren die ersten Schriften, die Israel hatte. Das war die Anfangsbibel, kann man sagen. Fünf Bücher Mose, Hiob, Psalm 90. Am Ende der Wüstenwanderung starb Moses und er setzte nach Gottes Auftrag Josua als seinen Nachfolger ein und legte seine Hände zum Zeichen der Identifikation auf ihn. So steht das in 5. Mose 34. Und dieser Josua führte Israel dann ins verheißene Land. Unter Josua wurde die erste Festung, das erste Bollwerk gegen Israel im verheißenen Land erobert. Das ist Jericho. Hier sieht man auf dem Bild Überreste des unteren Teiles der Mauer zur Zeit von Josua. Nicht wahr? Viele Leute sagen, das sei ein Märchen, denn zur Zeit des Auszugs aus Ägypten hätte Jericho gar keine Mauer gehabt. Sei gar keine Stadt gewesen. Und da könne auch keine Mauer runtergefallen sein, als Josua und das Volk Israel ins Land einzogen. Aber das ist ein schwerer Irrtum. Und zwar aus dem Grund, man hat der Bibel eine falsche Chronologie unterschoben und behauptet, der Auszug aus Ägypten sei gewesen rund 1230 vor Christus. Natürlich, damals hatte Jericho keine Mauer, war keine Stadt mehr. Aber die Bibel sagt nicht, der Auszug war 1230 vor Christus, sondern wenn man die biblischen Zahlen zusammenrechnet und alle Zahlen ernst nimmt, keine einzige nachkorrigiert, dann kommt man auf 1606 vor Christus. Und damals war Jericho eine unglaubliche Festung und war umgeben von einer mächtigen Zyklopenmauer, das bedeutet eine Mauer mit riesigen Steinen, und da obendrauf eine nochmals mächtige Tonziegelmauer. Und die ist im Jahr 1566 nach außen runtergefallen. Man hat die Überreste gefunden. Und hier sieht man also noch den unteren Teil von den Steinen und die Tonziegel, die fielen außen runter. Das ist also die originale Mauer aus dieser Zeit. Unter Josua wurde das Land eingenommen, in Besitz genommen durch Israel. Und Josua schrieb das nächste Bibelbuch. Als anerkannter Prophet und von Mose selber anerkannter Prophet, das Buch Josua. Bald nach diesen ersten Jahren im Land, nach 20 Jahren, begann die Zeit der Richter. Von Othniel bis auf Samuel. Und diese Zeit der Richter wird beschrieben in dem nächsten Buch der Bibel, im Buch der Richter. Das war eine Periode von 450 Jahren, wie uns Apostelgeschichte 13 erklärt. Hier auf dem Bild sieht man übrigens den Palast von Jabin zur Zeit der Richterin Deborah. Den hat man ausgegraben in Hazor und auch wieder etwas hergerichtet, so dass man diesen Palast im Detail heute anschauen kann, was davon geblieben ist. Also das hat, das berichtet das Buch der Richter. Und weiter, ich habe gesagt, der letzte Richter war dann Samuel, der gerade auf Eli gefolgt war. Und das wird beschrieben in dem Buch Samuel, das eben ursprünglich ein Buch war. In der deutschen Übersetzung 1. 2. Samuel, aber ursprünglich war das einfach das Buch Samuel. Und auch das Buch Ruth handelt von dieser Zeitepoche der Richter, wie gleich am Anfang des Buches beschrieben wird. Und es ist so, diese Bücher wurden geschrieben von dem Propheten und Richter Samuel. Samuel hat das Buch Richter geschrieben, Ruth, und eben einen Teil von Samuel. Weitere Propheten, die an dem Buch Samuel nach dem Tod von Samuel geschrieben haben, das war der Prophet Gad und Nathan. Woher wissen wir diese Details? Es gibt ein ganz wichtiges Traktat im Talmud, das Traktat Baba Batra 15a. Da findet man Informationen über die Schreiber der Bibel, des Alten Testaments. Und da erfahren wir eben solche Details, wie ich sie jetzt erklärt habe. Ein ganz wichtiger Abschnitt im Talmud. Für die, die nicht wissen, was der Talmud ist, das ist das wichtigste rabbinische Schriftwerk nach der Bibel. Ist also nicht ein Teil der Bibel, aber ist das man kann sagen, der wichtigste rabbinische Kommentar im Judentum nach der Bibel. Es ist so, jeder Prophet musste zuerst den Prophetentest bestehen. Und zwar sind das zwei grundsätzliche Punkte. Erstens, der Prophet in Israel musste in seiner Lehre in völliger Übereinstimmung stehen mit der Tora, mit den fünf Büchern Mose, die für Israel ganz eindeutig Gottes Wort waren, weil Mose eben so gewaltig durch Zeichen und Wunder ausgewiesen war. Zeichen und Wunder in einem Ausmaß, wie man das nie zuvor in der biblischen Geschichte je gesehen hatte. Und dieser Grundsatz wird deutlich gemacht in 5. Mose 13. Da erklärt Mose selber, dass also ein Prophet, selbst wenn er etwas voraussagt, das sich erfüllt, aber wenn er eben etwas Falsches lehrt und die Menschen von dem Gott der Bibel wegzieht, dann ist er ein falscher Prophet. Auch wenn er etwas voraussagen kann, das sich erfüllt. Und dann kommt ein zweiter Test dazu. Jede Prophetie muss ein Volltreffer sein. Das heißt, ein Prophet, der nur ab und zu etwas Richtiges voraussagt, aber dann zwischendurch auch mal was Falsches, das ist kein Prophet von Gott. Der muss abgelehnt, verworfen werden. Das wird in 5. Mose 18 gesagt. Also 100%ige Treffsicherheit. Natürlich, wenn es um Prophetie geht, die in der Lebzeit des Propheten in Erfüllung gehen sollte. Die Propheten haben oft gesprochen von der Endzeit. Wenn der Messias einmal kommen wird als König der Welt und sein Königreich von Frieden und Gerechtigkeit aufrichten wird, das sollte eben in der Endzeit geschehen, weit weg von der Zeit, wo die Propheten gesprochen haben. Da kann man natürlich nicht nachprüfen, in der Zeit der Propheten. Aber alle Propheten mussten auch Nahzeitprophetie bringen. Die durften nicht einfach nur von der weit entfernten Zukunft der Endzeit sprechen, sondern die mussten auch sprechen über ihre Zeit. Und da musste jede Prophetie ein absoluter Volltreffer sein, sonst waren sie erwiesen als falsche Propheten. Und das war eben bei Samuel so, bei Gad und Nathan. Und so konnte Israel diese Propheten als von Gott kommend akzeptieren und damit auch ihre Bücher akzeptieren als von Gott inspiriert. Nicht menschliche Bücher, sondern Gottes Wort. Um 1056 bis 1016 vor Christus war David König in Israel. David schrieb mindestens 75 Psalmen. Es gibt ja im Buch der Psalmen 150 Psalmen. Wir haben gesehen, Psalm 90 ist von Mose. Aber von 75 Psalmen wissen wir mit Sicherheit, die sind von David. Und zwar, weil 73 im Grundtext die Überschrift tragen, Le David, von David. Und zwei Psalmen werden im Neuen Testament zusätzlich ausgewiesen als von David stammend. Darum sage ich mindestens 75, denn manche Psalmen haben keine Angabe im Titel, und da könnten manche auch von David sein. Aber mindestens die Hälfte des Psalmenbuches ist von König David. Dann weitere Psalmen, wie das im Grundtext der Bibel auch im Titel ausgewiesen ist, sind von den Söhnen Koras. Dann weitere Autoren sind Asaf. Das war einer der drei großen Dirigenten des Tempelorchesters im Salomo-Tempel. Schon von König David eingesetzt. Und dieser Asaf, übrigens ein Chor und ein Orchester mit 4000 Musikern. Ja? David hatte eine Art Konservatorium eingerichtet. In dem Buch der Chroniker liest man davon, wie es eben den Erfahrenen und den Lehrling gab und den Musikern. Und so wurden die jungen Leute von den erfahrenen Berufsmusikern im Tempel angewiesen und ausgebildet. Asaf war also einer dieser großen Dirigenten und gleichzeitig Psalmendichter. Dann weiter Heman, Ethan, alles Leute aus der Zeit der Epoche von König David. David wurde gefolgt auf dem Königsthron über Israel von seinem Sohn Salomo, nach strenger Chronologie in den Jahren 1016 bis 976 vor Christus. Und König Salomo schrieb das Hohelied. Das beschreibt seine junge Ehe mit Sulamit. Ein wunderbares Buch, das die Schönheit der ehelichen Liebe beschreibt. Und dann schrieb Salomo weiter auch das Buch der Sprüche, das Buch Prediger und Psalm 127. Denn auch da im Grundtext wird ausgewiesen Lishlomo von Salomo. Sehen wir, so wuchs die Bibel über die Jahrhunderte hinweg. Aber wir wissen, am Schluss seines Lebens fiel Salomo in Götzendienst. Allerdings, er kam als alter Mann wieder zurecht. Er lebte eine Umkehr. Und diese Umkehr wird bezeugt in dem Buch Prediger. Im Buch Prediger beschreibt er diese Zeit, wo er ohne Gemeinschaft mit Gott gelebt hatte. Und er sagt ständig wie ein Refrain, Eitelkeit der Eitelkeiten. Also, Eitelkeit bedeutet im Hebräischen Hauch, Nichtigkeit, Hevel. Also es ist so sinnlos und leer, ein Leben ohne Gemeinschaft mit Gott, indem man sich nicht unter die Autorität des Wortes Gottes, der Bibel, stellt. Und er warnt die Leute, macht nicht noch einmal diese schrecklichen Erfahrungen. Ich habe versucht, da und da und da ein erfülltes Leben zu finden und es hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe ein Reichtum sondergleichen gehabt, einen Luxus, und es hat mein Herz überhaupt nicht erfüllen können. Und all die Vergnügungen, macht das ja nicht, Und am Schluss kommt er zur Summe, zum Endergebnis, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das ist der ganze Mensch. Das macht das Menschsein aus. Man in einer Beziehung zu Gott lebt, von Gottesfurcht geprägt und von Gehorsam gegenüber der Bibel. Ja, so kam er also wieder zurecht und das wird im Buch Prediger so schön bezeugt. Aber als Strafe dafür, dass Salomo eben im Götzendienst gefallen war und Israel mitgezogen hat auf diesen Weg, kam es nach seinem Tod zur Spaltung von Israel in zwei Nationen. Das Nordreich Israel, die 10 Stämme, und das Südreich Juda, die 2 Stämme Juda und Benjamin. Man könnte sagen, ja, aber wieso eine Strafe, wenn Salomo ja wieder zurechtgekommen ist? Ja, wie ist das, wenn einer ein Delikt begeht? Und dann sagt er dem Richter, mir tut alles so leid. Ich wünschte, ich könnte nochmals das Rad der Zeit zurückdrehen, ich würde das nie mehr tun. Was sagt der Richter? Ja, dann braucht es keine Strafe. Nein, natürlich braucht es eine Strafe. Es kann Strafmilderung geben, natürlich, aber würde das Rechtssystem aufgebaut werden auf, ja, dann lassen wir die Strafe, das würde die Leute animieren, eben irgendwie zu leben. Und so hat Gott eben Konsequenzen erwachsen lassen aus einem falschen Weg, um uns alle zu warnen. Wir können nicht sagen, ach, ich mach das und nachher tut's mir dann leid. Ja, es reicht, wenn es einem leid tut. Und Gott vergibt, wenn ein Mensch echt umkehrt und seine Schuld Gott gegenüber bereut und um Vergebung bittet. Aber es gibt Folgen unserer Handlungsweise. Die bleiben. Hier sieht man die Liste von allen Königen, die über das Nordreich regiert haben. Die waren übrigens alle gottlos. Haben sich alle von der Bibel abgewendet. Und hier sieht man die Könige des Südreiches. Und da waren doch eine ganze Reihe gottesfürchtige Könige, die zum Teil sogar eine Reformation ausgelöst haben. Verstehen Sie das Wort Reformation richtig? Re heißt im Lateinischen zurück und Formation, ja, da steckt das Wort Form drin. Reformation bedeutet wieder zurückbringen in die ursprüngliche Form. Das ist Reformation. Und so haben diese Könige eben das Volk zurückgeführt zur Bibel, zum Wort Gottes. Das ist Reformation, in die ursprüngliche Form zurückbringen. Und in der Zeit dieser Könige sind viele Propheten aufgetreten. Und zwar sowohl im Nordreich, wo alle Könige gottlos waren, als auch im Südreich. Ich habe das hier so aufgeführt. Man sieht, der älteste all der hinteren Propheten war Obadja. Der war Prophet in der Zeit von König Joram, 889 bis 887 vor Christus. Und dann etwas später kam Joel, der das Buch Joel geschrieben hat. Das sind zwei der sogenannten kleinen Propheten. Wobei klein bedeutet kurze Propheten. Ja, die sind nicht so lang wie Jesaja mit 66 Kapiteln. Sondern sind kurz, aber nicht unbedeutend. Klein bedeutet nicht unbedeutend, sondern kurz, was die Länge angeht. Und dann sieht man, eine ganz besonders prophetische Zeit war die Zeit der Könige Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia. In diese Epoche hinein fällt Hosea, Amos, Micha, das sind 3 weitere kleine Propheten. Hosea ist das längste Buch der kleinen Propheten. Und darum steht das in der Reihenfolge der kleinen Propheten am Anfang. Nicht Obadja. Obadja umfasst nämlich nur ein Kapitel und bezieht sich prophetisch auf Edom. Das ist das Gebiet von Südjordanien. Aber Hosea ist der Prophet, der die umfassendste prophetische Schau vorstellt. Und darum wurde er an den Anfang der 12 kleinen Propheten gesetzt. Und es ist so, dass die Reihenfolge so ist, dass man immer einen Propheten hat aus dem Nordreich, der nächste aus dem Südreich. Nordreich, Südreich. So, abwechslungsweise, bis dann die Wegführung der 10 Stämme nach Assyrien kam. Und dann hat man natürlich nur noch Propheten von dem Südreich. Ja, jetzt noch weiter hier in dieser Übersicht. Der Prophet Jona fällt in die Zeit von Jerobeam dem Zweiten hinein. Und noch später kommen Nahum, Habakuk, Zephania und der Prophet Jeremia im Zusammenhang mit den letzten Königen von Juda, bis dann der Untergang von Jerusalem kam und die Wegführung der Juden nach Babylon. In diese Zeit fällt dann auch Hesekiel hinein, der gewirkt hat bis mindestens 571 vor Christus. Und auch Daniel wurde nach Babylon weggeführt und hat gewirkt bis mindestens 536 vor Christus, aber eben in Babylon. Wie gesagt, die 10 Stämme wurden wegen ihrer Gottlosigkeit, weil sie von der Bibel weggekommen sind, weggeführt nach Assyrien im Jahr 722 vor Christus. Das ist der heutige Nordirak. Also das Gebiet, wo in den vergangenen Jahren der IS so gewütet hatte. Mit der Ninive-Ebene zum Beispiel. Das ist typisch Assyrien in der Bibel. Das Königreich im Süden, das Königreich von Juda, kam zum Ende in den Jahren 606 bis 582 vor Christus. Da wurden sie in 4 Phasen deportiert nach Babylon. Das ist die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, die ihr Ende nahm im Jahr 539 vor Christus. Ja, also da wurde das Südreich nach Babylonien, das ist der heutige Südirak. Babylonien in der Bibel ist das Gebiet des Südiraks bis etwas nördlich über Bagdad hinaus. Die 10 Stämme durften nie mehr zurückkehren. Aber die 2 Stämme, die kehrten nach der babylonischen Gefangenschaft wieder zurück. Wobei ich natürlich sagen muss, die 10 Stämme sind nicht einfach damit verloren gegangen, nur weil man diese weggeführten nach Assyrien in der weiteren Geschichte nicht mehr oder kaum mehr identifizieren kann. Es war nämlich so, gerade nach dem Tod von Salomo sind viele gottesfürchtig aus den 10 Stämmen, die sind übergelaufen zum Südreich, weil sie gesehen haben, Gott ist mit ihnen. Und denen bedeutet die Bibel noch was. Das können Sie lesen ab 2. Chroniker 12. Da sehen Sie, wie aus allen 10 Stämmen in Phasen, später auch unter Asa, 2. Chroniker 5, 2. Chroniker 15 und auch unter Hiskia, 2. Chroniker 30, sind die übergelaufen ins Südreich. Und so gab es schließlich im Südreich Vertreter aller 12 Stämme. Die wurden nach Babylon weggeführt, aber die durften wieder zurückkehren. Und zwar haben die Perser und die Meder, Meder sind übrigens Vorfahren der heutigen Kurden, die Perser und Meder haben Babylon erobert und haben den Juden in Babylon gesagt, ihr dürft wieder heimkehren in eure Heimat und den Tempel und auch die Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Und so sind in der Zeit von 539, 538 vor Christus circa 200.000 heimgekehrt aus der babylonischen Gefangenschaft und die haben sofort begonnen, auf dem Tempelplatz in Jerusalem, da wo heute der Felsendom und die El-Aqsa-Moschee sind, haben sie den zweiten Tempel, genau auf der Spur des Salomonischen Tempels auf den Ruinen, wieder aufgebaut. Damals wussten diese Heimkehrer, Wir gehen ins Land Israel, um dem kommenden Messias im Land Israel zu begegnen. Denn schon der Prophet Micha hatte ja gesagt in Kapitel 5 am Anfang, dass der Messias in Bethlehem geboren werden wird. Ja, war klar, der wird nicht irgendwo in Babylon erscheinen, sondern wir müssen zurück ins Land der Väter und dort in Bethlehem wird der Messias geboren werden. Und aus dem Buch Daniel wussten sie schließlich auch, wann er kommen würde, in welcher Zeit. Und so kehrten sie zurück, um dem Messias zu begegnen. Das Alte Testament, die Schriften des Alten Testaments, die wurden im Tempel aufbewahrt. Im Tempel in Jerusalem. Hinweise darauf haben wir in 5. Mose 31, Vers 26, wo Gott gesagt hatte zu Mose, dass man das fünfte Buch Mose direkt neben der Bundeslade platzieren muss. Und in Haggai 2, Vers 5 sagt Gott zu denen, die den Tempel aufbauten, den zweiten Tempel, mein Geist und mein Wort bestehen zusammen in eurer Mitte, im Tempel. Und so musste das Wort Gottes, die allerbesten Handschriften des Alten Testaments, im Tempel aufbewahrt werden. Übrigens darum nennt der Apostel Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 15 die Schriften des Alten Testaments die heiligen Buchstaben. Aber das Wort heilig ist nicht das normale Wort, Hagios, das einfach abgesondert für Gott auf die Seite gestellt bedeutet, sondern das ist ein anderes Wort, Hieros, und das bedeutet die Heiligkeit des Tempels habend. Also, wenn er sagt, die heiligen Buchstaben, dann meint er die Buchstaben, die die Heiligkeit des Tempels besitzen, weil die besten Handschriften eben im Tempel aufbewahrt wurden. In dieser Zeit der Rückkehr, der vollzogenen Rückkehr aus Babylon, traten die Propheten Haggai und Zacharia auf. Das sind die letzten der kleinen Propheten. Noch vor Malachi. Und Esra war ein Schriftgelehrter, der die Tora, das Gesetz Mose, in Israel lehrte und eben diesem Volk, das aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, wieder neu beibrachte, was ist genau Gottes Wille und wie muss man die Tora verstehen. Und er, Esra, hat dann das Buch der Chroniker geschrieben. Und ein Teil auch wurde von Nehemia verfasst, diesem Mitarbeiter von Esra. Das Buch Esther wurde von Mordechai noch in der Verbannung in Persien geschrieben. Im Talmud werden diese Leute genannt die Männer der großen Synagoge. Da wird gesagt, dass die Männer der großen Synagoge hätten diese heiligen Schriften verfasst. Das sind eben Leute wie Esra, Haggai, Zacharia und dann der letzte Prophet, Malachi. Das Buch Nehemia beschreibt, wie im Jahr 445 vor Christus Jerusalem wieder aufgebaut worden ist. Und interessant, hier dieser Mauerabschnitt, den ich da fotografiert habe, das ist noch ein originaler Überrest von der Mauer von Nehemia, die man in der jüngeren Vergangenheit schön freigelegt hat. Und zwar befindet sich dieser Mauerüberrest direkt über dem Millo, dieser Steinaufschüttung, die David einst gebaut hatte, im Zusammenhang mit seinem Palast. Und was auch noch bemerkenswert ist, das befindet sich natürlich in Ostjerusalem. Sie sehen, Ostjerusalem war immer die Hauptstadt von Israel, von dem jüdischen Volk. Und irgendwie geht das der UNESCO und der UNO nicht ganz rein, ja? Die haben das Gefühl, das sei eigentlich habe einen islamischen Bezug. Aber man muss ihnen einfach Geschichte beibringen. Gut, UNESCO ist eine kulturelle UNO-Organisation, aber da geht's offensichtlich nicht immer so ganz kulturell zu. Und wir kommen jetzt zum Ende des Alten Testaments. Der letzte Prophet war eben Malachi. Und da finden wir noch die allerletzten Ankündigungen des Kommens des Messias. Im Talmud, in dem Traktat Sanhedrin 10a, übrigens 10 bedeutet immer die Seite, A ist die Vorderseite, B die Rückseite. Also immer das Traktat und dann wird die Seite angegeben, aber ob Vorderseite oder Rückseite. 10a, da steht, nach dem Tod der Propheten Sacharja, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Interessant. Nach Malachi traten keine Männer mehr in Israel auf, die den Anspruch erheben konnten, ich bin ein Schriftprophet, so wie die früheren Bibelschreiber. Keiner trat mehr auf, der den Prophetentest so bestehen konnte und der Bibel etwas hinzufügen konnte. Und in Israel war das klar, der Heilige Geist ist gewichen. Und natürlich, auch in der Zeit nach Malachi hat man Bücher geschrieben, Israel. Ich war das Neue Testament ist ja schon längst abgeschlossen mit der Offenbarung von Johannes. Etwa in den letzten Jahren des ersten Jahrhunderts geschrieben. Also nicht etwa, sondern genau in den letzten Jahren des ersten Jahrhunderts. Und seither hat man im Christentum noch viele Bücher geschrieben. Aber ohne Anspruch auf göttliche Inspiration. Und so hat man eben auch Bücher geschrieben in Israel nach den letzten Propheten. Aber ohne Anspruch auf Inspiration. Und Sie wissen ja, in manchen Bibelausgaben gibt es zwischen dem Alten und dem Neuen Testament die sogenannten Apokryphen eingefügt. Das sind 14 Bücher wie 1. und 2. Makkabäer, Judith, Tobias und so weiter. Das sind Bücher, die von Juden geschrieben wurden in der Zeit nach Malachi, aber eben ohne Anspruch auf Inspiration. Und Hieronymus, das ist dieser Mann, der um 400 nach Christus die Bibel übersetzt hatte auf Lateinisch. Von ihm stammt die Vulgata, die offizielle Bibelübersetzung der katholischen Kirche. Und Hieronymus hat also um 400 nach Christus dieses Werk getan und auch die Apokryphen übersetzt. Aber dazu gesagt, dass diese Bücher nicht von Gott inspiriert sind. Aber in dem Konzil von Trient im 16. Jahrhundert, da wurde dieser Konzilbeschluss gefasst, wer diese Bücher ablehnt, diese Apokryphen, als Gottes Wort, sei verflucht. Aber Sie sehen, das gibt einen Konflikt. Denn Hieronymus wurde ja heilig gesprochen. Und er hat gesagt, die sind nicht Gottes Wort. Und das Konzil von Trient sagt, aber sehen Sie, etwa 2000 Jahre nach Malachi, das ist doch Gottes Wort. Aber diese Schreiber selber hatten ja gar nicht den Anspruch erhoben, inspiriert zu sein. Und schauen Sie, der Schluss von 2. Makkabäer sagt, immer Wasser trinken ist nicht interessant. Und immer Wein trinken auch nicht. Sondern ab und zu so, ab und zu so. Und so hoffe ich, sagt der Schreiber, dass dieses Buch auch quasi zur Abwechslung beiträgt. Was ist das Buch? Das ist ein Buch von Unterhaltung. Und zwar höhere Unterhaltungslektüre. Und historisch sehr, sehr wichtig. Nicht so wichtig wie 1. Makkabäer, das ist noch genauer. Aber doch historisch wichtig. Aber er beansprucht nie, so spricht der Herr. Diese Aussage findet man in den Apokryphen nie, wie das üblich ist in den Propheten. So spricht der Herr, so spricht der Herr. Und so ist es also wichtig zu sehen, der Heilige Geist ist von Israel gewichen und das war in ganz Israel klar. Und darum wurden keine weiteren Bücher mehr akzeptiert als zur Bibel gehörig. Aber Malachi hat's in sich. Malachi 3, Vers 1 hört man die Stimme des Messias, der sagt, siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Der Messias sagt, er werde einen Propheten haben, der ihn einführen wird. Das ist interessant, denn Johannes der Täufer, das war wieder ein Prophet, der aufgetreten ist nach 400 Jahren Schweigen von Propheten, von Schriftpropheten. Da ist Johannes der Täufer aufgetreten und hat Jesus Christus dann als Messias in Israel eingeführt. Das wird hier prophezeit. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Und der nächste Satz. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Ja, der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Und sehen Sie, da wird gesagt, der Messias wird überraschend, plötzlich auftreten und zu seinem Tempel kommen. Und daraus konnte man wissen, wenn der Messias kommt, wird der jüdische Tempel stehen in Jerusalem. Und Sie wissen ja, der Tempel stand bis ins Jahr 70 nach Christus. Dann wurde er von den Römern verwüstet. Und bis heute konnte der jüdische Tempel nie mehr aufgebaut werden. Und zwar, zuerst waren die Römer die Gegner, und dann kam die islamische Eroberung Jerusalems im 7. Jahrhundert nach Christus. Und seither gibt es diese beiden Moscheen oder islamischen Schreinen, den Felsendom und die El-Aqsa-Moschee, bis heute. Und kein jüdischer Tempel steht da. Also Sie sehen, in den vergangenen 2000 Jahren, ab dem Jahr 70, hätte der Messias gar nicht kommen können. Der Tempel war nicht da. Und so musste der Messias noch vor dem Jahr 70 das erste Mal kommen. Plötzlich wieder zu seinem Tempel kommen. Und das war etwas mehr als einen Monat nach der Geburt Jesu. Gingen Maria und Josef mit dem Kind von Bethlehem nach Jerusalem. Maria hat ihre Opfer dargebracht. Nach der Entbindung muss man als Frau ein Opfer für sich darbringen. Nach 3. Mose hat sie dargebracht. Und dann haben sie auch, weil Jesus erstgeborener Sohn war, mussten sie ihn als Erstgeborenen darbringen. Das hat dann dieser Simeon getan, Lukas 2, diese Darbringung. Und die musste geschehen im Tempel. Und da kamen sie mit diesem Baby, etwas älter als ein Monat, zum Tempel. Und die meisten haben nicht beachtet, der Messias ist da. Das war völlig überraschend. Plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Der Messias, auf den ihr wartet. Nun, an dieser Stelle machen wir einen kurzen musikalischen Unterbruch und dann kommen wir dann schon bald zum Neuen Testament. Ich spiele die Passacaglia von Händel aus der 7. Suite.